ARD, Rechtskampf gegen Alternative. Verhindern wir gemeinsam die Abschaltung von Auf 1? Brasilien, wird das Militär wegen der Wahlfälschung die Macht übernehmen? Und wie das politmediale System die Herkunft von migrantischen Straftätern verschleiert? Herzlich willkommen zu den Nachrichten Auf 1. In der heute veröffentlichten Sendung ARD gegen Auf 1 ist dies das Ende, macht Auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet klar, was es mit dem juristischen Vorgehen der ARD gegen unseren Sender auf sich hat. Zitat: Das System holt zum Vernichtungsschlag gegen Auf 1 aus. Das erste deutsche Fernsehen, der Multimillionen-Euro-Staatsbetrieb ARD, finanziert durch Milliarden von Zwangsgebühren, möchte, dass Auf 1 den Betrieb einstellt. Der vorgeschobene Markenrechtsstreit ist aus unserer Sicht grotesk, denn Auf 1 will auf keinen Fall mit der ARD verwechselt werden. In einem Schriftstück vertreten die Anwälte der ARD auf 72 Seiten die Auffassung, Auf 1 hätte das Logo sowie die Marke der ARD abgekupfert und wolle, Zitat, von der Anziehungskraft, dem Image und gutem Ruf sowie dem hohen Ansehen der ARD profitieren. Diese völlig realitätsfremde Darstellung kann man nur als Realsatire bezeichnen. Nichts läge uns ferner als das. Zitat Stefan Magnet: Wo die ARD Regierungslautsprecher war, haben wir beinharte Kritik an der Regierung geäußert. Wo die ARD das Volk belehrte, waren wir Volkes Stimme. Zitat Ende. Doch es ist typisch für die ARD, die Wahrheit zu verdrehen, wie es ihr passt. Denn Auf 1 versteht sich als Gegenprogramm zur verlogenen und systemtreuen Berichterstattung der ARD. Und genau diese Gegenposition einzunehmen, war auch ausschlaggebend für die Gründung von Auf 1. Unser Anwaltsteam ist daher zuversichtlich, dass wir am Ende aus diesem Rechtsstreit erfolgreich und gestärkt hervorgehen werden. Es ist offensichtlich, dass Auf 1 hier stellvertretend für alle alternativen Medien verklagt und attackiert wird. Denn spätestens mit der Corona-Krise begann im deutschen Sprachraum eine nicht aufzuhaltende Medienrevolution, die sich am veränderten Nutzerverhalten der Medienkonsumenten wahrnehmen lässt. Gerade in den letzten Wochen hat Auf 1 mit der Offenlegung der Transhumanismus-Agenda das Establishment gegen sich aufgebracht. In panischer Hysterie versucht man seither, Auf 1 zu diffamieren und zu diskreditieren. Argumente wurden keine vorgebracht. Wie auch. Das System hat offenbar panische Angst vor den erstarkten alternativen Medien, die nun die bisherige Geschlossenheit der Systemmedien brechen. Mit dem Rechtsstreit vor dem österreichischen Patentamt hat der Streit um die Medienrevolution nun eine neue Dimension angenommen. Doch mit vereinten Kräften, mit der Unterstützung durch Sie, unsere Zuschauer, können wir die Vorherrschaft der mit Milliarden Euro zwangsfinanzierten Öffentlich-Rechtlichen brechen und diesen Rechtskampf gewinnen. Sehen Sie dazu einen Ausschnitt aus Stefan Magnets heutiger Sendung.
Mehr als 90% unserer Seher konsumieren das Programm, ohne jemals etwas gespendet zu haben, ohne uns jemals unterstützt zu haben. Und das ging auch bislang ganz gut so und ich bin kein Jammerlappen, dass ich diesen Umstand täglich thematisiere. Doch das alles ist unser Sender, unser Aufklärungssender. Und heute stehen wir an einer Weggabelung. Werden wir uns wieder einmal als Freiheitsbewegung alles gefallen lassen, was die Obrigkeit befiehlt? Und wir kuschen brav, weil die zu mächtig sind? Dann ist es eben so. Doch ich bin anders. Als es hieß Maskenpflicht, dann war ich sehr oft der Einzige im Supermarkt, der keine Sklavenmaske getragen hat. Als es hieß, die Demos sind verboten, etwa in Sachsen oder in Wien, dann gingen meine Mitstreiter und ich erst recht dorthin. Meine Mitstreiter bei Auf 1 und ich, wir sind anders. Jetzt geht es aber um unser übergeordnetes, großes Kollektiv, um unsere Gemeinschaft und um unser gemeinsames Projekt. Wollen wir uns das gefallen lassen? Was ich jetzt von Ihnen möchte, ist eine Entscheidung. Kämpfen Sie mit oder bleiben Sie passiv? Und wissen Sie was? Ich möchte, dass ich mich in Ihnen nicht getäuscht habe. Ich möchte, dass die ganzen aalglatten, blutleeren Besserwisser, die mir mit schlauen Ratschlägen auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, opfere doch nicht deine gesicherte Existenz für die Masse. Ich möchte, dass die Unrecht behalten. Das möchte ich. Ich habe alles riskiert, habe meine gut gehende Werbeagentur aufgegeben, weil ich gesagt habe, das hier ist wichtiger. Und wenn es darauf ankommt, dann sind die Leute da. Das habe ich immer gesagt. Und nun gilt es. Sind wir gemeinsam stark genug? Spenden Sie und teilen Sie dieses Video, damit so viele Menschen wie möglich davon erfahren. Ich will nicht, dass Sie sich übernehmen. Wenn Sie wirklich wenig haben, dann spenden Sie 10 oder 5 oder 2 Euro. Und ich weiß, dass es sehr viele Seher bei uns gibt, bei denen ganz leicht mehr geht. Wenn es leicht geht, dann eben bitte mehr. Wie viel Geld geben Sie für andere Dinge aus? Und was ist Ihnen auf eins wert? Unser aller Flaggschiff in der Aufklärung. Mit den Spenden finanzieren wir unseren Rechtskampf, der umfangreich wird und den ich fest entschlossen bin zu gewinnen. Und wir sind nun umso mehr motiviert, jetzt erst recht in Deutschland Fuß zu fassen, massiv auszubauen und nicht mehr wegzugehen. Heute ist der Startschuss zu dieser Kampagne. Ab heute verteidigen wir gegen die ARD nicht nur unseren Namen und unser Logo, das man uns wegnehmen möchte. Nein, wir verteidigen unsere SEA-Familie vor den Angriffen dieses Systems. Wir verteidigen die Freiheit aller alternativen Medien. Wir verteidigen den gesamten Widerstand. Heute beginnen wir mit Ihrer finanziellen Unterstützung auf eins in Deutschland auszubauen, neue Regionalbüros zu eröffnen und noch mehr Reichweite zu bekommen. Die ARD möchte uns herausfordern? Bitte. Herausforderung angenommen. Die ARD hat die Machtfrage gestellt. ARD oder auf eins? Zeigen wir diesen abgehobenen Auslaufmodellen, dass wir zu mächtig sind, um uns kaputt zu schlagen, so wie sie das bisher immer gemacht haben. Sie wollen auf eins umbringen, aber sie meinen uns alle. Und ich bin sicher, wir alle werden antworten.
Und die ganze Sendung von Stefan Magnet, ARD gegen auf 1, ist dies das Ende, sehen Sie wie gewohnt exklusiv und in voller Länge hier bei uns bei auf1.tv. Und wir kommen nach Deutschland, wo im sächsischen Zwickau am vergangenen Freitag tausende Bürger gegen die Regierung und die künstlich geschaffene Energiekrise protestierten. Die Kundgebung wurde von der AfD organisiert und von verschiedenen Bürgerbewegungen begleitet und unterstützt. Zum Beispiel von den Freien Sachsen und dem Bürgernetzwerk 1%. Zwickau ist eine wichtige Industriestadt. Hier produziert Volkswagen seine Autos, hunderte Zulieferbetriebe und unzählige Arbeitsplätze hängen davon ab. Die Grünen wollen den Verbrennungsmotor bekanntlich am liebsten sofort verbieten. Doch ganz gleich, was die Getreuen des World Economic Forum als nächstes planen. In Sachsen wird das auf Widerstand stoßen. Wir haben uns auf der Kundgebung umgehört.
Unsere Heimat gehört uns, aber sie wird von schlechten Politikern Stück für Stück zerstört. Das werden wir nicht zulassen. Wir lassen uns nicht spalten. Wir halten zusammen, denn nur dann haben wir eine echte Chance auf Veränderung. Und das bedeutet, wir begrüßen alle Bürgerbündnisse und Spaziergänge selbstbewusster Bürger überall im Land. Wir halten zusammen.
Also heute findet unsere große Kundgebung in Zwickau statt. Und wir haben bewusst das Motto genommen, Zwickau heizt ein, weil eine Regierung, die so bewusst das eigene Volk zerstört, die dafür sorgt, dass Leute im Winter nicht mehr wissen, ob sie ihre Wohnung überhaupt heizen sollen und nicht vor Angst vor der Nebenkostenabrechnung. So eine Regierung muss man einfach einheizen und das machen wir mit der heutigen Veranstaltung hier mit über 1000 Patrioten nochmal zum Jahresende, um da ein deutliches Zeichen nach Berlin, Dresden und Brüssel zu schicken, dass wir Sachsen das nicht weiter mitmachen.
Wir sind hier heute in Zwickau bei einem Protest der AfD gegen die Politik der Regierung. Und wir von den Freien Sachsen unterstützen das Ganze natürlich, denn wir denken, es braucht einen Schulterschluss gemeinsam gegen die Regierung. Und da ist es heute ein gutes Zeichen, dass wir hier zusammenstehen.
Wir von 1%, von der Bürgerinitiative 1% sind heute hier in Zwickau bei der Demonstration der Alternative für Deutschland. Wir freuen uns sehr, dass wir so wie andere Bürgerinitiativen und Protestgruppen auch hier sein dürfen, um mit einem kleinen Stand sozusagen unsere Flyer, unsere Botschaft unters Volk zu bringen. Tatsächlich unters Volk, denn hier in Zwickau versammeln sich tatsächlich sehr viele ansässige Zwickauer, nicht wie bei vielen anderen Demonstrationen, wo sozusagen viele zureisen. Hier sind viele Leute aus dem Erzgebirge, aus dem Vogtland. Und wir sind sehr froh, hier tatsächlich im und unter dem Volk zu stehen und zusammen mit Politikern wie Björn Höcke und so weiter hier heute eine deutliche Botschaft zu senden gegen die da oben.
Bei den Protesten der letzten beiden Jahren haben wir gemerkt, dass die AfD am Anfang sehr schwer in die Gänge kam und kaum präsent war. Und durch diesen Druck, den die Bürgerbewegung gemacht haben, gibt es aber jetzt auch mehr Präsenz der AfD auf der Straße. Und wir denken, das ergänzt sich ganz gut, dass die Bürger Druck machen, damit die Politiker auch ein bisschen aus ihrer Komfortzone herauskommen und zu uns auf die Straße gehen. Und das läuft immer besser. Es ist ein starkes Zeichen, dass Björn Höcke heute in Sachsen zu Gast ist, nachdem er sich als erster prominenter AfD-Politiker gegen diesen unsäglichen Unvereinbarkeitsbeschluss ausgesprochen hat. Es ist ein gutes Zeichen, ihn Sachsen zu begrüßen und gemeinsam an einem Strang zu ziehen, denn das muss der Protest auf der Straße. Er muss zusammen agieren und sich nicht spalten lassen.
Ja, wir waren heute in Zwickau, auch eine Demo, grundsätzlich, weil natürlich alle Arbeitnehmer von der Inflation hart getroffen sind. Aber die Deindustrialisierung am Standort in Zwickau mit einer langen Tradition für die Automobilindustrie natürlich nochmal ganz besondere Bedeutung hat. Und wir haben unsere Kollegen hier vor Ort unterstützt, die diese Demo mit organisiert haben. Und natürlich sind wir auch der Ansicht, dass das Netzwerk breiter sich aufstellen muss, die Straße, das Parlament, das ganze Vorfeld sich in dem Punkt einig sein muss, dass wir in Zeiten leben, wo es darauf ankommt, die Inflation, die Deindustrialisierung und die ganzen politischen Fehlentwicklungen der letzten Jahre, die richtigen Schuldigen zu benennen und Alternativen aufzuzeigen.
Zwickau ist ja eine wesentliche und wichtige Automobilstadt hier in Sachsen. Und das war auch Teil unserer Reden, die wir heute gehalten haben als AfD-Politiker. Wir sind mit der Deindustrialisierungspolitik der Kartellparteien ins Gericht gegangen und haben die in deutlichen Worten eingeordnet. Wir haben deutlich gemacht, dass der Wohlstandsverlust, der uns allen droht, eben kein Naturereignis ist, sondern hausgemacht ist. Und deswegen war es wichtig, dass wir heute hier in Zwickau auch das Wort erhoben haben und Klartext gesprochen haben. Und Zwickau ist auch deswegen was Besonderes, weil die Parteifreunde hier des Kreisverbandes wirklich schon seit vielen Monaten kontinuierlich Veranstaltungen machen, auf der Straße unterwegs sind und den Straßenkampf, der so wichtig ist für dieses Land und für die Demokratie und für die Rechte der eingeborenen Deutschen hier führen und hochhalten.
Wir demonstrieren gegen die aktuelle Regierungspolitik und wir möchten Leute motivieren, ihre demokratischen Rechte auf Demonstrationen wahrzunehmen, weil wir wollen nicht 3 Jahre warten, bis das Land völlig heruntergewirtschaftet ist. Wir wollen schnell eine Änderung. Die Regierung muss zurücktreten und das geht am besten, indem man auf der Straße demonstriert und sagt, dass sie abtreten sollen.
Was wir mitteilen müssen ist, dass die jetzt das Sagen haben, Annalena Baerbock, Strack-Zimmermann, Merz, die mögen die Menschen nicht, die hier in Zwickau, in Sachsen, in Deutschland leben, sondern die spinnen und wollen dem World Economic Forum und irgendwelchen Eliten weit weggefallen. Aber nur Politiker, die Menschen mögen, die können auch was für die Menschen erreichen, die können die Bedingungen ändern, die können das Land wieder gesund machen.
Und wir kommen nach Brasilien, wo der gemeinsame Protest von Millionen Bürgern anscheinend Früchte trägt. Denn die Ereignisse rund um die wahrscheinlich manipulierte Wahl in Brasilien nehmen an Fahrt auf. Wie wir berichtet haben, verweigern die Gerichte die von Präsident Jair Bolsonaro verlangte Überprüfung der dubiosen Wahlvorgänge, vor allem bezüglich der elektronischen Wahlmaschinen. Mit diesem Ansinnen hatte der national-konservative Politiker sich jedoch auch auf die Seite der Millionen Demonstranten gestellt, die seit Wochen eine Aufhebung der ihrer Meinung nach gefälschten Wahl fordern. Diese Demonstrationen fanden auch vor zahlreichen Militärkommandos statt. Damit wollten die Bürger die Soldaten dazu auffordern, die Herstellung der verfassungsmäßigen Ordnung in die Hand zu nehmen. Kritiker bezeichnen dies als Aufforderung zum Putsch, obwohl die brasilianische Verfassung eine solche Kontrollfunktion unter bestimmten Umständen vorsieht. Nachdem der korrupte Sozialist Lula Präsident werden soll, haben jetzt viele Brasilianer Angst vor der Errichtung einer kommunistischen Diktatur. Wie die Nachrichtenseite The Gateway Pundit am Samstag berichtete, steht laut dem lokalen Beobachter Matt Turmond bald die Übernahme der Staatsgeschäfte durch die militärische Führung bevor. Bolsonaro habe sich bereits mit Militärs getroffen, wenn auch offiziell, um Beförderungen durchzuführen. Derzeit sehe man im ganzen Land Militärtransporte. Soldaten und Panzer fahren in Städten auf. Turmond rechnet mit der Verhängung des Kriegsrechts in dieser Woche. Zudem sollen Militäreinheiten in Favelas eingedrungen sein, um dort Anführer des Drogenkartells Rotes Kommando auszuschalten, das zu den Anhängern Lulas gehören soll. Manche deuten dies als Vorzeichen für das politische Eingreifen des Militärs. Dieses genießt mit seinen konservativen Wertvorstellungen und seiner patriotischen Haltung in Brasilien hohes Ansehen, während andere Teile des Staates als hoffnungslos korrupt gelten. Die Streitkräfte haben sich nicht das erste Mal in die Politik eingebracht. 1964 putschte das Militär und setzte den Sozialisten João Goulart ab. Die von da an herrschende Militärregierung war bis 1985 im Amt. Viele Brasilianer sehnen sich in diesen Zeiten der Instabilität zurück nach der Militärherrschaft. Definitiv bestätigt werden können die Pläne aber noch nicht. Die Mainstream-Medien, die deutlich auf der Seite Lulas stehen, halten sich bisher auffällig mit Berichten zurück. Wir wechseln das Thema und kommen noch einmal zurück nach Deutschland. Die wahnsinnige Politik der offenen Grenzen hat gestern ein junges Opfer gefordert. Wie wir bereits berichteten, wurden am frühen Montagmorgen im baden-württembergischen Illerkirchberg bei Ulm zwei 14- und 13-jährige Mädchen auf ihrem Schulweg von einem Asylbewerber aus Eritrea aus heiterem Himmel mit einem Messer angegriffen und schwerst verletzt. Eines der Mädchen starb kurz danach im Krankenhaus. Die Herkunft des Täters ließ sich in diesem Falle nicht lange verleugnen, da das öffentliche Interesse und die Anteilnahme riesig waren. Der Täter konnte im örtlichen Asylantenheim festgenommen werden. Es war nicht das erste Mal, dass die Segnungen der deutschen Willkommenskultur den schwäbischen 5000-Einwohner-Ort beglückt hatten. Bereits 2019 wurde eine ebenfalls 14 Jahre alte Schülerin von Asylwerbern aus dem Irak und Syrien in dieselbe Unterkunft gelockt, betäubt und dann vergewaltigt. Die deutsche Kuscheljustiz verurteilte die Täter im März 2021 zu lächerlich milden Haftstrafen. Der Ulmer Polizei fiel in ihrer offiziellen Pressemitteilung gestern nichts Dringlicheres ein, als an die Bevölkerung zu appellieren. Zitat: Keinen Generalverdacht gegen Fremde, Schutzsuchende oder Asylwerber allgemein zu hegen oder solchem Verdacht Vorschub oder Unterstützung zu leisten. Zitat Ende. Es ist jedes Mal dasselbe, wenn die deutsche Zuwanderungspolitik ihren Blutzoll fordert. Die Opfer und ihre verzweifelten Angehörigen sind ein Störfaktor für die bunte Gesellschaft in Politik und Medienlandschaft. Man will möglichst schnell zur Tagesordnung übergehen. Eine Woche lang war im Zuge des neuen Zuwanderungsrechts pausenlos von Deutschland als modernem Einwanderungsland die Rede gewesen. Von Fachkräften und Menschen, die ein Gewinn für Deutschland seien. In Ulm zeigte sich gestern die Realität der gesteuerten Masseneinwanderung. Ungehindert können weiterhin Vergewaltiger, Mörder, Psychopathen und Extremisten ins Land gelangen. Auch in diesem Fall wird die Justiz vermutlich wieder große Milde und tiefstes Verständnis für den Täter walten lassen. Und die wahren Schuldigen dieser Tragödie bleiben ohnehin ungestraft. Die Politiker, die unter Bruch des Asylrechts jeden ins Land lassen und sogar aktiv hereinholen. Keines dieser barbarischen Verbrechen wäre geschehen, wenn die Grenze bewacht und die Aufenthaltsgesetze eingehalten würden. Diese Tatsache soll jedoch mit allen Mitteln verschleiert werden. Und weiterhin sind die Menschen offenbar so abgestumpft oder verängstigt, dass sie nicht dagegen aufbegehren. Und wir bleiben noch beim Thema. Im eben geschilderten Fall ließ sich die afrikanische Herkunft des Täters aus Eritrea schlicht nicht verheimlichen. Doch dass die Verschleierung der Herkunft von migrantischen Straftätern grundsätzlich mit Vorsatz geschieht, zeigt auch eine vermeintlich unverbindliche Richtlinie des Deutschen Presserats zur Berichterstattung über Straftaten. Den Systempolitikern und der angeschlossenen Hofpresse scheint einzig und allein das Wohl der Straftäter wichtig zu sein, zumindest solange es keine Einheimischen sind. Erfahren Sie mehr dazu im folgenden Beitrag.
In Deutschland, gleiches gilt für Österreich, ist es in der Berichterstattung der Systemmedien verpönt, die ethnische Herkunft von Straftätern zu benennen. Außer es geht um Einheimische, um Bio-Deutsche, wie so mancher Politiker die eigenen Bürger schon verunglimpft hat. Denn in der Öffentlichkeit soll verhindert werden, dass angeblich Vorurteile geschürt oder ein vorgeblich falsches Bild von Migranten entsteht. Dementsprechend wurde auch der Pressekodex ausgerichtet, sprich die journalistisch-ethischen Grundregeln des Deutschen Presserats, die nur zum Schein eine freiwillige Selbstverpflichtung sind. Tatsächlich jedoch will kaum ein Systemmedium dagegen verstoßen, um nicht öffentlich gebrandmarkt zu werden. So heißt es in der Richtlinie 12.1, in der Berichterstattung über Straftaten ist darauf zu achten, dass die Erwähnung der Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu ethnischen, religiösen oder anderen Minderheiten nicht zu einer diskriminierenden Verallgemeinerung individuellen Fehlverhaltens führt. Die Zugehörigkeit soll in der Regel nicht erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse. Besonders ist zu beachten, dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte. Weitgehend unbekannt ist, dass die Hintergründe dieser Selbstzensur weit in die 1970er Jahre zurückreichen. Schon 1971 regte der Verband der Deutsch-Amerikanischen Clubs, kurz VDAC, an, bezüglich der Berichterstattung über Zwischenfälle mit US-Soldaten darauf zu verzichten, die, Zitat, Rassenzugehörigkeit der Beteiligten ohne zwingend sachbezogenen Anlass zu erwähnen. Ganz offensichtlich gab es schon damals gehäufte Vorfälle von Straftaten im Umfeld von US-Basen im deutschen Bundesgebiet, die den PR-Interessen der stationierten US-Streitkräfte vom guten Armeesoldaten zuwiderliefen. Im Jahr 1993 empfahl Ex-Verfassungsrichter Helmut Simon sogar eine Verschärfung dieser Selbstzensur. In einem Gutachten, das er für den Zentralrat Deutscher Sinti und Roma verfasste, resümierte er, dass für die Berichterstattung über die Herkunft von Straftätern ein begründbarer Sachbezug vorliegen müsse. Selbstredend übernahm der Presserat seine Empfehlung. Letztlich jedoch konterkariert diese selbst auferlegte Zensur die Presse- und Meinungsfreiheit, weil sie unter anderem auch ein konkretes Formulierungsverbot beinhaltet. Bei einer Gesamtbevölkerung von 82 Millionen sind fast 22 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, was wiederum rund 27% entspricht, ganz gewiss in diesem Sinne wohl kaum mehr eine schützenswerte Minderheit. Laut der polizeilichen Kriminalstatistik 2021 machte der Anteil der Verdächtigen ohne deutsche Staatsangehörigkeit bei Straftaten insgesamt ohne Verstöße gegen das Ausländerrecht 29,9% aus, bei Gewaltkriminalität sogar 37,7%. Besonders kurios ist eine eigene Definition von Zuwanderer in der polizeilichen Kriminalstatistik, kurz PKS. Das Bundeskriminalamt versteht hier unter Zuwanderer Asylbewerber im laufenden Verfahren, abgelehnte Asylbewerber, die eigentlich ausreisepflichtig sind, aufgrund von einer Duldung aber zunächst nicht abgeschoben werden können. Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge und Menschen, die sich unerlaubt, also illegal in Deutschland aufhalten. Auffällig ist, dass diese so definierte Gruppe der Zuwanderer, die damit nur einen kleinen Teil der Ausländer umfasst, überdurchschnittlich häufig an der Begehung von Straftaten beteiligt ist. Obwohl ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung kaum mehr als 2% beträgt, sind sie beispielsweise für 12,8% der Straftaten gegen das Leben, 8,4% der Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit und für 7,6% der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung verantwortlich. Von den tatverdächtigen PKS-Zuwanderern sind 86,4% männlich und 57,7% waren jünger als 30 Jahre. Bei den Fallzahlen im Bereich Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung kinderpornografischer Schriften wurde im Vergleich zum Vorjahr insgesamt ein Anstieg um 108,1% verzeichnet. Doch Asylanten und Einwanderer werden selbst bei schwersten Delikten zumeist nur als Männer oder sonst wie anonym bezeichnet. Bei einheimischen, also autochthonen deutschen Straftätern sieht das hingegen ganz anders aus. Da werden mitunter völlig unverpixelte Fotos mit vollem Namen gezeigt und gedruckt. Die Doppelmoral der Selbstzensur deutscher Medien mit dem selbst auferlegten Formulierungs- und Benennungsverbot fremder Täter gipfelt darin, dass sie Fahndungen verzögert und damit Menschenleben gefährdet. Aber das scheint niemanden außer den bedauerlichen Opfern zu interessieren. Hauptsache politisch korrekt, lautet die Devise.
Und folgende Meldungen haben wir kurz für Sie zusammengefasst. Weihnachtszeit ist Messerzeit. Auch in der Vorweihnachtszeit ist europaweit kein Ende der Messerattacken abzusehen. Während Ende November am Wiener Donaukanal ein 16-jähriger Syrer einen 20-jährigen durch einen Bauchstich schwer verletzt hat, kam vergangenen Freitag auf dem Parkplatz einer Lidl-Filiale im schweizerischen Böckten ein 18-jähriger beim Angriff eines 17-jährigen ums Leben. Auch in Deutschland wurde wieder geliefert wie bestellt. Hier gingen am Samstag im nordrhein-westfälischen Oberhausen zwei Gruppen von migrantischen Jugendlichen mit Stichwaffen aufeinander los, wobei ein 15- und ein 17-Jähriger mit türkischen Wurzeln schwer verletzt wurden. LGBTQ-Huldigung statt Fußball. Oliver Bierhoff geht. Der peinliche Auftritt der deutschen Mannschaft bei der WM in Katar und das vorzeitige Ausscheiden hat nun Folgen. Oliver Bierhoff, der nicht zum ersten Mal für die politische Anbiederung des DFB an die Politik verantwortlich zeichnete, ist zurückgetreten und damit wohl seiner Entlassung zuvorgekommen. Nach 18 Jahren, darunter zweimaliges Ausscheiden bereits in der WM-Vorrunde, hat die Sesselkleberei nun endlich ein Ende. Bleibt zu hoffen, dass die Mannschaft, das Wort national wurde ja aus ihrem Titel gestrichen, nun endlich wieder das tun darf, wofür sie bezahlt wird. Fußball spielen. Holland führt Gesichtserkennung auf Flügen nach Kanada ein. Klaus Schwabs Vorzeigeschüler wandeln weiterhin vorbildlich auf den Spuren des Great Reset. Während Kanadas Premierminister Trudeau an der Entwaffnung der Bürger und die niederländische Regierung plangemäß an der Enteignung ihrer Bauern arbeitet, starten nun ausgerechnet diese beiden Länder ein weiteres WEF-Projekt. So sollen ab kommendem Jahr bei Flügen der holländischen Fluggesellschaft KLM von Kanada digitale Reisedokumente mit Gesichtserkennung getestet werden. Für Kanada nichts Neues. Spätestens seit Trudeaus Amtsantritt Ende 2015 wird dort Gesichtserkennungstechnologie meist ohne Wissen oder Zustimmung der Passagiere an den Flughäfen eingesetzt. Eine Vorstufe zur sogenannten Known Traveller Digital Identity, einer vollständigen Überwachung aller Reiseaktivitäten. Gerichtsmediziner zeigt Mikl Leitner an. Obwohl die katastrophalen Auswirkungen der Covid-Genspritzen mittlerweile allgemein bekannt sind, hält Niederösterreich weiterhin an seinem Plan fest, Kleinkinder gegen Corona impfen zu wollen. Auf Anweisung der niederösterreichischen Landeshauptfrau soll die Impfkampagne umgesetzt werden. Dieses Vorgehen sorgt nun für heftigen Widerstand. Der ehemalige Gerichtsmediziner Professor Dr. Johann Misliwetz hat jetzt Strafanzeige gegen Johanna Mikl-Leitner eingereicht, unterstützt von der MFG. Unter anderem wegen Paragraph 89 des StGB, nämlich Gefährdung der körperlichen Sicherheit. Oliver Janich stimmt Bewährungsstrafe zu. Oliver Janich, der wegen Äußerungen auf Telegram seit mehreren Monaten ohne Gerichtsverfahren in philippinischer Anhaltehaft sitzt, hat mit den dortigen Behörden eine Übereinkunft getroffen. Laut eigenen Angaben hat er einer Bewährungsstrafe zugestimmt, um, Zitat, mein Martyrium zu beenden und bei meiner schwangeren Verlobten sein zu können. Wann genau er aus der Haft entlassen wird, ist noch unbekannt. Wenn im kommenden Februar die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und der Bundestagswahl in der Hauptstadt teilweise wiederholt werden, drohen erneut chaotische Zustände. Berlin wäre eben nicht Berlin, wenn sich nicht auch diesmal wieder eine ganze Reihe neuer Wahlfehler ankündigen würden. Weil beispielsweise ein aktualisiertes Wahlverzeichnis genutzt wird, sind nun auch jene rund 75% der 16- und 17-Jährigen wahlberechtigt, die im September 2021 unberechtigt an der Wahl teilgenommen hatten. Sie haben mittlerweile das Wahlalter erreicht und wählen nun einen bereits bestehenden Bundestag. Zudem sind rund 10.000 der damaligen Wähler mittlerweile aus Berlin weggezogen oder leben nicht mehr in ihren ehemaligen Wahlbezirken. Damit wird ihnen ein zweites Mal die Möglichkeit verwehrt, an dieser Wahl teilzunehmen, da diese in ihren neuen Wohnorten nicht wiederholt wird. Umgekehrt können nun andere Wähler, die in einen der betroffenen Wahlbezirke gezogen sind, zum zweiten Mal wählen. Die einen dürfen also gar nicht wählen, die anderen doppelt. Im November hatte der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags entschieden, dass die Bundestagswahl von 2021 im Februar 2023 in insgesamt 431 Wahlbezirken wiederholt werden muss, weil es bei den Wahlen im September 2021 erhebliche Pannen gab. Aus demselben Grund hatte auch der Berliner Verfassungsgerichtshof entschieden, dass die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus, die am gleichen Tag stattfanden, komplett wiederholt werden müssen. Dass die Bundestagswahl nur in 431 Bezirken neu durchgeführt werden soll, war von Anfang an kritisiert worden. Denn anderthalb Jahre nach der eigentlichen Wahl herrscht ein völlig anderes Stimmungsbild vor. Es steht der Verdacht im Raum, dass die Parteien der Ampelkoalition um ihre Regierungsmehrheit fürchten, wenn die Wahlen in ganz Berlin komplett wiederholt würden. Dabei wäre dies angesichts der chaotischen Begleitumstände eigentlich die einzig richtige Lösung gewesen, wenn man schon nicht die gesamte Bundestagswahl neu ansetzen wollte. In Berlin ist jedenfalls der nächste Wahlskandal bereits vorprogrammiert. Den zuständigen Stellen im linksgrünen Berliner Senat ist dies sogar bekannt. Trotzdem halten sie an der Planung fest. Es zeigt sich einmal mehr, dass Deutschland im Allgemeinen und Berlin im Besonderen endgültig zu einer Bananenrepublik verkommen ist. Und die gute Nachricht kommt zum Schluss, und zwar heute aus dem Tierreich. Einige vom Aussterben bedrohte Säugetiere in Australien haben jetzt nämlich wieder Aufwind. Eines ist der goldene Kurznasenbeutler. Er wird nur bis zu 30 cm lang. Der englische Name Golden Bandicoot klingt so, wie das Tier aussieht, nämlich cute, also sehr niedlich. Das wuselige Beuteltier war einst in ganz Australien verbreitet. Seit geraumer Zeit lebte es aber nur noch in der Region Kimberley. Das soll sich jetzt ändern, denn die Regierung in Canberra hat 40 Millionen australische Dollar für ein Tierschutzprogramm locker gemacht. Das Geld soll verwendet werden, um gefährdete Arten wieder zu verbreiten. In Gefangenschaft geborene Bandicoots wurden wieder ausgewildert und nach über 100 Jahren haben sie in manchen Gegenden jetzt wieder Nachwuchs bekommen. Auch die Population des Kaninchen-Nasenbeutlers ist dabei, sich zu erholen. In Australien bezeichnet man diese putzigen Tierchen als Bilbies. Sie schauen aus wie eine Mischung aus einem Hasen und einer Spitzmaus. Daher nennt man sie auch Rabbit Bandicoots. Einer ihrer Schutzräume ist der Corowinyan National Park in South West Queensland. Dort hat man ihnen ein Habitat geschaffen, in dem sie keine natürlichen Feinde haben. Diese Population soll jetzt genutzt werden, um das Beuteltier auch im Rest Australiens wieder zu verbreiten. Eine weitere Art, um die man sich bemüht, ist das Kaninchenkänguru, das bei den Aussies Potoroo genannt wird. Dieses Beuteltier lebt besonders gerne in Gebieten mit dichter Vegetation. Wie die großen Kängurus können auch die Potoroos, wenn sie wollen, auf zwei Beinen stehen. Das Boxen überlassen sie allerdings lieber den Großen. Der Erhalt dieser Arten scheint den Australiern sehr wichtig zu sein, denn sie machen in gewisser Weise auch die Identität ihres Kontinents aus und stehen sinnbildlich für die Nation. Und dass dies jetzt so gut klappt, sollte auch uns die Zuversicht geben, dass auch wir unsere Identität und unser Erbe bewahren werden können. Ja, und mit dieser guten Nachricht wünschen wir Ihnen, verehrte Zuseher, noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.